Wie groß ist unser Gott, den wir anbeten können? Wie groß ist der Gott, der uns erlöst hat, der uns zu seiner Familie gemacht hat, der uns ewige Perspektive schenkt? Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir uns auf dich ausrichten können. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir, wenn wir dir nachfolgen, dass wir dann sicher sind, dass wir eine ewige Perspektive haben und dass alles das, was wir im Hier und Jetzt erleben, immer nur das Vorletzte ist. Du bist derjenige, der wiederkommt. Darauf wollen wir uns freuen und darauf wollen wir uns ausrichten. Ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst jetzt, das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und allen, die hier sind und allen, die an den Fernsehgeräten, an den Handys und Laptops und wie auch immer das sich anschauen oder in der kommenden Woche auf CD sich das anhören, dass sie wirklich da mit einem offenen Herzen das hören können. Amen. In welche Richtung entwickeln wir uns? Die Ausrichtung der Gemeinde, darum geht es in dieser Predigtreihe, in der wir uns gerade momentan befinden. Wir haben die Predigtreihe folgendermaßen genannt: Unsere Vision begeistert in die Zukunft. Wir sind als Gemeinde in diesem Jahr in einem Klärungsprozess, in dem wir auch andere Geschwister aus der Gemeindeleitung und weitere Geschwister aus der Gemeinde zu einem neuen Team geformt haben. Das Prozessteam, und wir haben mit zwei Geschwistern aus der Bundesleitung jetzt in den letzten Monaten gearbeitet. Wir haben einen Auftrag bekommen, wir sollen die Vision formulieren, das haben wir miteinander gemacht. Und am vorletzten Sonntag habe ich damit gestartet, die Vision euch zu kommunizieren. Wir wollen Menschen für Jesus begeistern und gemeinsam Gottes Perspektive für unser Leben entdecken. Das ist das Entscheidende. Wir haben nämlich erlebt, heißt es dann weiter, wir haben erlebt, dass die Begegnung mit Jesus Christus unserem Leben einen tiefen Sinn und eine klare Ausrichtung gibt. Daher wollen wir Menschen für Jesus begeistern. Gemeinsam möchten wir uns auf der Grundlage der Bibel dabei unterstützen, Gottes Perspektiven für unser Leben zu entdecken und umzusetzen. Mach dich mit uns auf den Weg. Und am letzten Sonntag habe ich dann zwei konkrete Punkte aus dieser Vision herausgenommen, wo es um das Thema Beziehung leben geht, wo das in unserer Kirche vorkommt. Wo können wir als Gemeinde diese Beziehung leben? Das war der Gottesdienst und das sind dann die persönlichen Beziehungen, die dann eher in kleineren Gruppen gelebt werden können, wenn man in einer Kirche ist, die so von der Größe ist, wie das unsere Kirche ist. Und wir hatten in der vergangenen Woche auch ein Forum, das erste Forum, wo wir euch eingeladen haben, auch über das, was wir schon kommuniziert haben, darüber ins Gespräch zu kommen. In der nächsten Woche oder übernächsten Woche wird es noch weitere Gesprächsangebote geben. Wie gesagt, das soll nicht in Stein gemeißelt sein. Ihr seid eingeladen, euch auch daran zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben. Es gibt eine Online-Umfrage. All das haben wir auf den Weg gebracht. Heute möchte ich mit zwei weiteren konkreten Punkten fortführen. Und in diesen Punkten, die ich gleich vorstellen möchte, geht es um die Förderung von Menschen. Wir Menschen verändern uns ja ständig. Dass wir uns rein äußerlich verändern, das ist eine Binsenweisheit. Spätestens so, wenn die ersten grauen Haare kommen, merkt man, da verändert sich etwas. Aber wir verändern uns auch innerlich. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir häufig denken, jeder ist seines Glückes Schmied und so nach dem Motto, ich kann mich so verändern, wie ich das möchte. Und uns ist manchmal gar nicht bewusst, wie stark wir eigentlich geprägt sind von dem, wo wir herkommen, von der Familie, von den Freunden, die uns dann umgeben und von der Gesellschaft, in der wir leben. Und das Schöne ist aber, dass wir nicht festgelegt sind. Wir können uns immer wieder verändern, zum Positiven hin. Jeder Mensch hat das Potenzial, sich zu ändern. Jeder Mensch kann nachdenken und kann auch die Probleme in seinem Leben bewältigen und kann sie lösen. Und wir wollen Menschen darin fördern, als Kirche, dass sie die Perspektive Gottes auf ihr Leben entdecken. Darauf kommt es an, die Sicht Gottes auf dein Leben anzuerkennen. Jesus ist das Zentrum. Er will uns begleiten, dass wir die Person werden, die Gott in mir sieht. Und darum habe ich jetzt mal... Wo ist das Bild geblieben? Da ist das Bild geblieben. Das Bild wollte ich euch zeigen. Das ist doch ein Bild, wo ein Vater etwas in seinen Sohn hineingesprochen hat. Du wirst Fahrrad fahren lernen. Ich glaube an dich, du wirst es schaffen. Könnt ihr euch das vorstellen? So, man hat gerade laufen gelernt und dann soll man auch auf so einen Drahtesel rauf. Ja? Ganz schön aufregend. Und wie oft, da legt man sich auf die Nase. Und der Vater freut sich so im Hintergrund, er freut sich mit seinem Sohn, er hat's geschafft. Darauf kommt's an. Der Vater spricht etwas in sein Wort hinein, Gottes Wort in dein Leben hinein. Und so stelle ich mir das vor, dass Gott hinter uns steht und dass er sich freut, wenn wir Dinge hinbekommen in unserem Leben. Ich sehe etwas in dir. Ich habe eine Berufung in dein Leben hineingelegt. Du bist nicht dazu berufen, im Staub rumzukriechen als Christ und dich minderwertig zu fühlen und Gott hat mit dir sowieso nichts mehr vor und du wartest nur noch, dass endlich die Entrückung kommt oder dass du endlich stirbst. Du hast jetzt noch eine Aufgabe in dieser Welt. Gott hat etwas mit dir vor. Er hat etwas in dich hineingelegt. Er spricht sein Wort in dich hinein. Im Alten Testament gibt es eine Situation, wo genau das passiert. Die Geschichte von Jakob. Jakob war ein Trickser. Der hat sich so durchlaviert. Und eines Tages hat er mit Gott gekämpft. Und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben, hat in sein Leben hineingesprochen. Du bist nicht mehr der Jakob, du bist nicht mehr der Fersenhalter, der Trickser, du bist Israel. Du bist der Gotteskämpfer. Du hast mit Gott gekämpft, einen neuen Namen bekommen. Gott spricht eine neue Identität in ihn hinein. Im Neuen Testament bei Simon Petrus, einem der Jünger von Jesus. Jesus sieht diesen Wackelkandidaten, der mal so und mal so ist. Und er sagt, eines Tages, du wirst Fels sein. Ich nenne dich Petrus. Petrus ist das Wort für Fels. Jesus spricht eine neue Identität in sein Leben hinein. Und darum geht es im Kern, dass wir Menschen fördern wollen, die Person zu werden, die Gott in ihnen sieht und dasselbe auch für uns in Anspruch nehmen. Welchen Namen hat man dir im Leben gegeben? In der Vergangenheit. Bist du ein Dummkopf? Du siehst doof aus? Du kannst nichts? Du bist ein Versager? Zu mir hat das mein Lehrer gesagt, in der 8. Klasse. Du bist zu dumm. Was machst du eigentlich auf dieser Schule hier? Das habe ich jahrelang geglaubt. Sogar nach dem Abitur habe ich geglaubt, ich könne es nicht. Als ich in der Bankausbildung war. Zu mir hat einmal eine Frau in der Jungscha, hieß das bei uns damals, gesagt, ich war 11 Jahre, du bist nicht fromm genug, so sinngemäß hat sie es gesagt. Ich habe mich immer für nicht fromm genug gehalten. Ich bin nicht so lieb und brav wie die anderen. Habe mich auch entsprechend verhalten. Du schaffst es nicht, du Versager. Wenn wir mit Gott in Kontakt kommen, wenn wir Gottes Stimme hören, wenn wir sein Wort hören, dann verändert sich im Idealfall etwas in unserem Leben. Wir fangen an, das zu glauben. Wir fangen an, das für unser Leben in Anspruch zu nehmen. Diesen neuen Namen. Da kommt es nicht darauf an, dass wir alles richtig gemacht haben. Dass wir die richtige Performance haben, wie man so heute neudeutsch schön sagt im Wirtschaftsleben. Sondern, indem wir Jesus nachfolgen, indem wir ihm glauben, bekommen wir einen neuen Namen. Bekommen wir Gottes Wort, das wir uns zusprechen dürfen, das unsere Identität verändert. In Offenbarung 2, Vers 17 heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Es ist also ein weißer Stein, auf den ein neuer Name graviert ist. Die Ausleger sagen, das ist wie so eine, dein Name ist von Gott dann neu hineingeschrieben, einen weißen, heiligen Stein. Und Gott kennt deinen Namen. Gott spricht dir etwas Neues zu. Eine neue Identität. Deshalb diese Visionspunkte sehr konkret, wo wir das deutlich machen wollen. Der dritte Visionspunkt heißt, als Kirche ist uns deshalb wichtig, Folgendes wichtig, wir fördern die Entwicklung von Menschen, damit sie ihre Gaben entdecken und entwickeln, damit sie ihre Bestimmung finden im Leben, damit sie Beziehungen sinnvoll oder erfüllt leben können und indem wir ein Ausbildungs- und Schulungszentrum führen. Wir wollen als Kirche andere junge Menschen in ihre Berufung hineinbegleiten. Der zweite Punkt: Als Kirche ist uns deshalb Folgendes wichtig. Wir investieren uns in die junge Generation. Durch die Förderung der Identitätsfindung. durch Freundschaften, durch Lehre, durch Highlights, durch die Schaffung eines sicheren Ortes, wo sie sich entfalten können. Das sind die beiden Punkte, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Wir wollen Menschen fördern und auch besonders die junge Generation. Ich freue mich, dass heute ganz viele junge Leute da sind, weil die am Wochenende hier waren, werden sie nachher noch sehen hier vorne. Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Weißt du, was deine Ausrichtung ist? Weißt du, was deine Bestimmung im Leben ist? Und es ist unsere Vision, das zu fördern, dass du erkennst, was bedeutet es, unter der frohen Botschaft zu leben von Jesus Christus. Das hat mit deinem Hier und Jetzt etwas zu tun. Du wirst selbst gefördert. Kirche trägt unter anderem die Verantwortung dafür, dass du deine Gaben und Fähigkeiten entdecken kannst und dass dein Leben für Gott wichtig sein kann und dass du das für Gott leben kannst. Und das bedeutet nicht in erster Linie, dass du nur hier in der Kirche etwas tun kannst. Das kannst du auch in deinem Berufsleben oder in der Familie oder in deinen Freundschaften hoffentlich gebrauchen. Dass du ein guter Lehrer sein kannst, dass du ein guter Arzt sein kannst, ein guter Unternehmer sein kannst, dass du ein guter Polizist sein kannst oder dass du vielleicht ein guter Pastor werden kannst oder eine Pastorin. Es gab Menschen, die an mich geglaubt haben, als andere Leute nicht an mich geglaubt haben. Und die haben in mein Leben hineingesprochen und haben gesagt, Jan, ich glaube an dich. Ich habe etwas in dir entdeckt. Alle anderen haben mich abgeschrieben. Der ist nicht fromm genug. Und es gab Leute, die das gesehen haben, die mich ermutigt haben, die mich gefördert haben. Und das bedeutet aber auch, du förderst andere. Da, wo du etwas von Gott empfangen hast, wenn deine Gaben und deine Fähigkeiten, wenn du sie einbringst, auch in Gemeinde, dann können Menschen sich entfalten, können Menschen Begegnung mit Gott haben. Und das ist eine häufige Entschuldigung, die Menschen vorbringen, sich nicht zu engagieren. Ich kann doch nichts. Ich kann doch nichts. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du Gaben bekommen. Und es geht darum, dass wir uns an Jesus ausrichten. Er ist der Maßstab. Das ist der wichtige Punkt. Wir sind doch als Kirche, sind wir Jesu Jünger, sagen wir. Wir sind seine Lehrlinge, ist eine bessere Übersetzung für einen Menschen in der heutigen Zeit. Wir sind miteinander Lehrlinge von Jesus. Das bedeutet, dass wir ihn als Herrn und Meister haben. Und das geht nicht darum, einer Konfession sich anzuhängen oder irgendwie einer natürlichen Person. Das ist nicht die Kirche von einer Person hier, sondern das ist hoffentlich die Kirche von Jesus. Und an dem richten wir uns aus. Und das ist das Entscheidende, dass die frohe Botschaft tiefer in unser Leben eindringt. Ich möchte euch einige konkrete Beispiele nennen. Im Galaterbrief zum Beispiel wird beschrieben, wie der große Apostel Petrus, damals war er dann schon der große Apostel, er war richtig bekannt, wie er gesündigt hat. Könnt ihr nachlesen, in Galater 2. Paulus, der andere Apostel, kriegt das mit. Und er spricht in das Leben von Petrus hinein. Er sagt, Petrus, du hast das zwar vielleicht im Kopf hier, aber in deinem Herzen ist das noch nicht angekommen. Du hast immer noch wieder diesen elitären Gedanken in deinem Herzen. Dieses, ach, wir als Juden sind doch besser. Und ach, ich muss mich doch ein bisschen zurückziehen. Er hat mich geheuchelt. Er hat sich zurückgezogen und hat mit den Heidenchristen nicht zusammen gegessen. Und Paulus sagt zu ihm, schau, du kennst das Evangelium. Wenn du weißt, dass du durch Gnade gerettet bist, nicht durch Werke, nicht durch deinen Stammbaum, wie in aller Welt, könntest du dann jemanden dich überlegen fühlen, so sinngemäß. Das sagt er da ein bisschen anders, aber so, das ist der Sinn, der dahinter steckt. Paulus treibt das Evangelium tiefer in das Wesen von Petrus hinein. Daran könnt ihr auch schon mal sagen, wenn du schon 20 Jahre Christ bist, das betrifft auch dich. Wenn es Petrus betrifft, dann betrifft es vielleicht auch dich. Weil in deinem Leben vielleicht Bereiche sind, die noch nicht vom Evangelium durchdrungen sind. Und wo du das Wort Gottes vielleicht brauchst, dass es in dein Leben neu hineingesprochen wird, damit du dich noch mehr entfalten kannst, damit du noch freier werden kannst. Oder im ersten Korintherbrief, wo Paulus die Korinther anspricht, wo er sagt, liebe Korinther, habt ihr noch alle Latten am Zaun? So ähnlich sagt er es dort. Die haben sich nämlich gestritten wie die Kesselflicker. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr euch hier streitet, wer gehört zu Petrus, wer gehört zu Paulus, wer gehört zu Christus, das entspricht nicht dem Evangelium. Das entspricht nicht der frohen Botschaft. Und er spricht das Wort Gottes in ihren ihre stolzen Herzen hinein und konfrontiert sie. Er fördert sie dadurch. Das macht er nicht, um sie fertig zu machen. Das macht er, um sie zu fördern. Dass er sagt, ey Leute, in eurem Herzen, da ist Streit, da ist Spaltung drin. Das ist nicht dem Evangelium gemäß. Oder in Epheser 5. Paulus spricht dort Männer an. Christliche Männer. Und sagt, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Er spricht Evangelium in ihr Leben hinein. Das bedeutet eine Veränderung, eine Förderung. Wie können Ehemänner ihre Frauen lieben? Und dann nennt sie ein Beispiel, nämlich Christus, der seine Gemeinde liebt, der sogar für sie gestorben ist. Liebe Ehemänner, wenn wir unsere Frauen doch so lieben, dass wir unser Leben geben würden für diese Frau. Wie wir das unsere Familie prägen. Das ist das Vorbild. Das ist Evangelium in Reinkultur. Und in dem Maße, in dem eine Kirche das Evangelium in den Mittelpunkt stellt, die frohe Botschaft von Jesus in den Mittelpunkt stellt, hat es die Chance, dein und mein Leben zu verändern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft in alle Situationen des Lebens hineinsprechen. Darum geht's. Es geht nicht darum, einfach eine lieblingstheologische Meinung hier zu hören oder wie auch immer. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen, anhand dessen ich diese Thematik nochmal stärker ausweiten möchte. Aus dem 1. Petrusbrief, da ab Kapitel 2, ab Vers 4. Zu ihm, in diesem Fall ist es Jesus, letztes Mal habe ich mich versehen, jetzt ist es wirklich Jesus. Zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen ausgewählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Bis hierher. Wir müssen, wenn wir uns diesen Text anschauen und uns die Frage stellen, was bedeutet es, von Gott gefördert zu werden, erstmal ins Alte Testament hineingehen, um das hier zu verstehen. Es geht hier um um lebendige Steine und um ein Haus und Petrus sagt, wir sollen zu dem lebendigen Stein kommen. Und ihr seid auch lebendige Steine. Es geht also darum, einen Tempel zu bauen, ein Haus zu bauen. Das sind alles Bilder, die Anklänge haben aus dem Alten Testament. Vor Jesus, da gab es nämlich einen Tempel schon in Jerusalem. Wie in vielen anderen Religionen auch. Es gibt in Athen gibt es ganz viele Tempel, für den Areopag dort oben. In Rom gibt es Tempel für alle möglichen Götter. Die Maya hatten Tempel, alle möglichen Kulturen hatten Tempel. Wieso baut sich jedes Volk, jeder Mensch hat sich irgendwo Tempel gebaut? Es muss also doch etwas im Menschen drin sein, wo man merkt, irgendwas ist hier anders. Also Gott ist da und wir sind nicht da. Und es braucht irgendwie Orte, wo das zusammenkommt. Wo es dann ein paar Profis braucht, die dann irgendwelche Opfer bringen, um das irgendwie, das Göttliche mit dem Menschlichen in Kontakt zu bringen. Es gibt eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Das ist intuitiv in den Menschen drin. Religionsphänomenologisch spannend. Du gehst nach Südamerika und findest dort die Tempel von den Mayas. Das ist längst vor Jesus gewesen. Es ist etwas in dem Menschen drin, das spürt. Es gibt das Göttliche. Und ich möchte so gern mit ihm in Kontakt kommen. Das, irgendwie passt das noch nicht. Es braucht Versöhnung. Im Alten Testament, da gab es drei Experten, die mit Gott noch ein bisschen in Kontakt waren, also die quasi das für das Volk gemacht haben. Das waren die Könige, die Priester und die Propheten. Die Propheten, das waren diejenigen, die Gottes Wort ausgesprochen haben in das Volk hinein. Die haben von Gott gehört und haben es ausgesprochen. Dann gab es die Priester, die waren beim Volk und haben quasi, sind zu Gott gegangen für das Volk, haben Opfer gebracht und haben gesagt, Gott vergib diesem Volk und vergib mir und so weiter und so fort. Die Könige standen gewissermaßen dazwischen, sie waren auf beiden Seiten, sie haben das Volk geführt im Auftrag Gottes, standen aber auch vor Gott für das Volk. Sie sollten das Volk leiten im Auftrag Gottes. Das Volk war relativ passiv dabei, bis Jesus kam. Als Jesus kam und das Christentum sich ausbreitete, da war etwas völlig Neues, völlig anders. Darum hat man die Christen auch Atheisten genannt. Das ist also nichts Neues seit der Aufklärung, wo das modern geworden ist, sondern die Christen hat man im Römischen Reich Atheisten genannt. Es gab verschiedene Religionen, es gab das Judentum und die Christen hatten man das Tertium Genus, also die dritte Gattung genannt. Die waren irgendwie speziell. Und warum? Ich möchte euch den Grund nennen. Es sah nämlich von außen so aus, als ob die gar keine Religion haben. Die haben keine Tempel, die haben keine Priester, die haben keine Opfer. Und die haben sich gefragt, ja, wie können wir denn euren Gott erreichen? Wo hat er denn sein Haus? Wo gehen wir denn hin, wenn wir euren Gott kennenlernen wollen? Die Christen sagen, die Trennung zwischen Gott und Menschen ist weg. Es gibt keine Trennung mehr. Jesus hat diese Trennung aufgehoben. Jesus ist der Tempel. Die Brücke zwischen Gott und Mensch, das ist Jesus gewesen, der, den ihr damals in Jerusalem umgebracht habt. Und die Christen haben zwei Dinge betont. Es gibt keinen Tempel, keine Priester mehr. Und diesen ganzen Firlefanz brauchen wir nicht mehr. Wir sind der Tempel. Wir sind die Könige, die Priester und die Propheten. Und das hat das gesamte Römische Reich innerhalb kurzer Zeit durchdrungen und verändert. Eine unglaubliche, unfassbare geistliche Kraft, die diese Menschen hatten. Trotz Verfolgung. Und wie kann diese Veränderung, wie kann dieser Glaube in uns passieren? Wie können wir als Kirche dazu beitragen, dass Menschen in dieser Weise gefördert werden, dass wir das glauben können miteinander und dass das eine Auswirkung hat in unserer Gesellschaft? Das ist doch der Grund, warum Petrus die Gemeinde daran erinnert. Das kann man schon mal vergessen. Und wenn ihr heute aus dieser Tür rausgeht oder wenn du nachher den Monitor ausmachst, dann wäre das total genial, wenn du neu dieses Bewusstsein hast. Hey Mann, ich bin nicht einfach zufällig hier in dieser Welt. Und wenn ich an Jesus glaube, dann ist das auch nicht irgendwie so, ja, nett, sondern ich habe eine Berufung. Ich bin König, Priester und Prophet. Und die Antwort, wie wir das erleben können, hat Petrus uns hier mitgegeben, in diesem krassen Bild. Er hat ein Bild benutzt von diesem aus dem Bau. Das ist das krasse Bild. Wenn du damals ein Haus gebaut hast, damals gab es keine Lasertechnik, um irgendwie was genau auszunivellieren, wie man das heutzutage macht. Es gab keinen Stahlbeton, es gab keine Kräne und so weiter. Alles an einem Gebäude hing davon ab, ob du einen guten Eckstein hast. Das ist ein Stein, der so kostbar war. Das war der beste Stein im ganzen Gebäude. Den hat man rechtwinklig gemacht. Der war ganz stabil, ganz stark. Alles andere wurde an diesem Stein ausgerichtet. Man kann kein Haus bauen in der damaligen Zeit ohne einen Eckstein und schon gar keinen Tempel. Wir können zum Beispiel heute noch, der Western Stone heißt der, der ist ein ganz, ganz großer Eckstein an der Klagemauer. Der ist 13 Meter lang, über 3 Meter groß, der wiegt 250 Tonnen. Kann man sich nur anschauen. Das ist der kostbarste Stein gewesen. Alles an diesem Tempel, an dieser Tempelanlage, an dieser Mauer hat sich danach ausgerichtet. Jeder Stein wurde daraufhin ausgerichtet. Das war der wichtigste Stein. Der musste perfekt sein, wie gesagt. Und den herzustellen, das war das kostbarste und teuerste an dem ganzen Bauwerk mit. Und Petrus sagt, liebe Gemeinde, diesen Eckstein haben wir. Jesus Christus ist dieser Eckstein geworden. An dem richten wir uns aus. Und in Vers 4 heißt es, kommt zu ihm. Das steht dort im Griechischen im Präsens. Das ist die Gegenwartsform. Das heißt, wenn ich das im Griechischen lese, komm immer wieder, immer wieder, immer wieder zu Jesus, immer wieder zu Jesus. Bist du ausgerichtet auf Jesus? Und wenn wir uns das vor Augen führen, bei Petrus zum Beispiel, es gab einen Moment, wo er eine Neuausrichtung brauchte. Was meinte ich ja gerade im Galaterbrief? Paulus hat ihm geholfen, sich wieder neu zu kalibrieren, auszurichten auf Jesus. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir unser Leben immer wieder ausrichten. Das Spannende ist, und heißt dort, wir sollen uns aufbauen lassen, und das ist im Passiv hier. Das heißt also nicht, wir machen das aus uns selbst heraus. Ich schnippel ein bisschen an mir rum und ich hau da noch mal ein bisschen was ab, wenn ich mich so mal vorstelle als lebendiger Stein. Sondern es ist passiv. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt das. Ich muss Gott machen lassen. Ich muss mich einfügen lassen, einbauen lassen in diesen Tempel. Ich werde kein heiliges Leben leben. Ich werde nicht meinen Mund aufmachen und die frohe Botschaft verkündigen. Ich werde das Leben von Menschen nicht verändern, wenn Jesus nicht der Eckstein in meinem Leben ist. Irgendetwas anderes wird der Eckstein oder die Ausrichtung meines Lebens ausmachen. Vielleicht richte ich mich innerlich auf Geld aus. Oder ich richte mich auf Karriere aus. Oder ich richte mich auf Familie aus. Nichts gegen Geld, nichts gegen Karriere, nichts gegen Familie. Aber wenn das dein ganzes Leben, wenn du dich daran ausrichtest, dann ist Jesus nicht der Eckstein in deinem Leben. Sondern macht man sich Angst und Sorgen. Und darum sollen wir uns ausrichten an ihm. Die Verse 6 bis 8 will ich heute mal nicht so stark in den Fokus nehmen. Das sind diese alttestamentlichen Bezüge, die hier hergestellt werden von Petrus. Ich spring mal in Vers 9. Das ist der radikale Satz in diesem Predigttext. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Denkt mal an diese drei verschiedenen Gesalbten im Alten Bund. Könige, Priester und Propheten. Und Petrus sagt, ihr seid da gemeint. Ihr als Gemeinde seid damit gemeint. Wir, die Kirche. Und das ist eben die Vision, dass wir das fördern in uns, dieses Bewusstsein, was sich dann auswirkt im täglichen Leben. Wie würde sich dein und mein Leben verändern, wenn wir das wirklich leben? Wie würde sich unsere Gemeinde verändern, wenn wir das gemeinsam glauben und umsetzen? Das müssen wir begreifen. Gott hat uns nicht wegen unseres tollen Dienstes berufen, weil wir so begabt sind und so gut sind und alles so treu gemacht haben. Deswegen hat Gott uns nicht berufen. Sondern Gott hat uns gerufen, dass wir ihm dienen. Und er gibt uns dann die Dinge, die wir brauchen. Das ist keine Belohnung, sondern die Erlösung ist die Voraussetzung. Jeder Christ hat eine königliche Berufung. Was bedeutet das denn, eine königliche Berufung zu haben? Es geht darum, Menschen im Sinne des Reiches Gottes zu führen und zu leiten. Der erste Mensch, den du führst und leitest, bist du selbst. Hast du die Herrschaft über deinem Leben im Sinne des Reiches Gottes? Das kann aber auch bedeuten, dass du als Vater und Ehemann und so weiter die Familie leitest. Im Sinne des Reiches Gottes. Nicht herrschen, nicht deine Frau beherrschen, nicht, dass du mir das jetzt nachher nachsagst. Im Gegenteil, im Sinne des Reiches Gottes. Wie ein guter König. Jeder Christ ist ein Priester. Das meint die frohe Botschaft, in das Leben der Menschen hinein zu lieben. Nicht einfach nur zu sprechen, sondern die frohe Botschaft zu leben, auszuleben. Jeder Mensch ist ein Prophet. Das heißt in Vers 9, zu verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis in das wunderbare Licht. Es geht also darum, die frohe Botschaft in das Leben der Menschen hinein zu sprechen. Das ist der Grund, warum wir Seelsorge betreiben. Das ist der Grund, warum wir uns Menschen an die Seite stellen und das Wort Gottes in ihr Leben hineinsprechen. Dass sie auferbaut werden, dass sie getröstet werden, dass sie ermahnt werden. Das ist der Grund für Mentoring, dass wir Menschen fördern wollen, die jung sind und sagen, ich sehe etwas in dir. Ich sehe die Berufung, die du hast. Auch wenn das kein anderer Mensch sieht, aber ich sehe das. Und ich will dich fördern. Ich will dich unterstützen. Jeder Mensch, jeder Christ, nicht jeder Mensch, sondern jeder Christ hat diese Berufung. König, Priester und Prophet. Und wie gesagt, wenn du denkst, ich nicht, und du bist Christ, dann mag diese Predigt dich heute ermutigen und ermahnen, doch auch du. Das sagt Gottes Wort. Das ist nicht meine Idee. Das ist unsere Berufung. Und dann können wir diese Kraftquellen auch wieder anzapfen, die die Christen, die ersten Christen hatten. Petrus, der große Apostel, der diesen Text schreibt, der hat Verfolgung erlebt. Die ersten Christen haben Verfolgung erlebt. Die hatten kein tolles Gebäude. Die hatten nur ganz wenig Hauptamtliche, wenn überhaupt. Die haben die Verantwortung nicht delegiert an die da oben oder an den da vorne. Und dennoch waren sie extrem effektiv. Viel effektiver als wir vielleicht. Michael Green, ein Theologe, hat ein Buch geschrieben, Evangelisation in der frühen Kirche. Und er hat sich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass die Untergrundkirche so effektiv war? Sie konnten sich nicht frei treffen. Das ist vergleichbar mit unseren Geschwistern im Iran heute. Die können sich auch nicht frei treffen. Das ist eine Untergrundkirche. Und er hat zwei Gründe herausgefunden. Der erste Grund ist, sie lebten ein absolut heiliges Leben. Petrus sagt hier, ihr seid ein heiliges Volk. Diese Haltung zu fördern, wir sind heilig. In diesem Bewusstsein, wir sind heilig. Unser Leben strahlt etwas aus. In anderen Religionen war die Ethik nicht so besonders wichtig. Also das, wie man lebt. Die war nicht so stark an den Glauben gebunden. Man konnte alles Mögliche glauben und im Äußeren war das nicht so wichtig. Hauptsache, man kommt so irgendwie durch die Zeit. Die Christen haben eine radikal andere Ethik gelebt. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie durch folgende Dinge, durch Integrität, durch Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Sympathie, Umgang mit Widrigkeiten, durch Keuschheit und durch das Streben nach Gerechtigkeit. Zum Beispiel Integrität. Sie waren dafür bekannt, gewissenhafte, ehrlich und transparent und fair zu sein. Sie waren Sympathie. Sie waren dafür bekannt, dass sie nicht nur im Geschäft nicht rücksichtslos waren, sondern auch äußerst bereit waren, zu vergeben und sich zu versöhnen. Sie waren nicht rachsüchtig. Oder das Thema Keuschheit. Sexualität vor der Ehe und außerhalb der Ehe war für Christen tabu. Und diese Ethik, die schützte in erster Linie in der damaligen Zeit die Kinder und die Frauen, die Ehefrauen. Frauen waren nämlich damals von ihren Männern abhängig. Und wenn der Mann sich durch alle möglichen Betten hüpfen konnte, dann saß die Frau alleine zu Hause und wusste nicht, wie sie ihre Existenz sichern konnte. Und deshalb war es so, dass diese christliche Ethik da etwas ganz anderes, Herausstechendes war. Heidnische Autoren haben diese bei Christen geänderte Praxis deutlich hervorgehoben. Sie haben gesagt, die Christen sind kinderfreundlich. Kinder durften auch nicht im Mutterleib getötet werden oder ausgesetzt werden. Auch der Umgang mit Widrigkeiten, die haben Leid durchlebt, die Christen, und sind trotzdem standhaft geblieben. Klaus Berger, ein Heidelberger Theologe, der vor kurzem gestorben ist, hat ein Buch geschrieben über die Urchristen. Er sagt, denn die Menschen, die über eine Konversion nachdachten, das heißt also, die sich überlegt haben, sollen wir Christen werden oder nicht? Soll ich meinen Glauben ändern? Soll ich Christ werden? Und dann sagt er weiter, diese Menschen, die sahen in den großen Vorbildern der freiwilligen Märtyrer, dass die neue Religion auch in Extremsituationen des Lebens eine schier unüberwindbare Kraft zu geben versprach. Sogar angesichts des Todes haben die Christen Hoffnung und Zuversicht ausgestrahlt. Und das war ein Phänomen. Oder sie haben nach Gerechtigkeit gesucht. Sie waren dafür bekannt, dass sie sich um das Gemeinwohl und um die Gerechtigkeit in der Gemeinschaft gekümmert haben. Sie haben sich um die Armen gekümmert. Sie haben ein heiliges Leben gelebt. Und meine kritische Frage ist, sind wir als Kirche dafür berühmt? Bist du dafür berühmt? Bist du dafür bekannt? Wenn nicht, dann wirst du kein Prophet und König und Priester sein und kannst nicht in die Fülle dessen hineinkommen, was Gott für dich hat. Das soll jetzt nicht etwas sein, dir den Daumen drauf zu drücken, sondern dich ermutigen, richte dich neu aus an Jesus, dem Eckstein. Darum geht es, ein heiliges Leben zu leben. Das wollen wir fördern. Was dient der Ehre Gottes? Und das Zweite, was Michael Green rausgefunden hat, war, die Christen haben den Mund aufgemacht. Sie haben Jesus verkündigt. Nicht so öffentlich oft, aber sie waren davon überzeugt, dass Jesus die frohe Botschaft ist, die ihre Freunde, ihre Nachbarn und Kollegen wissen müssen. Sie haben Jesus verkündigt. Sie haben von Jesus gesprochen und von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und da geht es nicht um irgendwelche subjektiven Heilserfahrungen, die du gemacht hast, sondern wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes, der ist für mich gestorben. Das glaube ich echt, das glaube ich wirklich. Und wenn du ihm auch glaubst, dann kannst du auch ewiges Leben haben. Das haben die erzählt, das haben die gesagt. Die Menschen sind nicht in den Gottesdienst gekommen oder in die Versammlung damals und haben sich gefragt, was kann ich heute für mich da rausziehen? Oder in ihre Kleingruppen, werden dort meine Bedürfnisse gestillt? Die hatten gar keine Kirchengebäude. Die sind in die Welt gegangen mit der Überzeugung, sie glaubten die gute Nachricht für ihre Freunde erhalten zu haben und sie wussten, dass die gute Nachricht in Jesus Christus verkörpert wurde. Ihn haben sie verkündigt. Glaubst du das auch? Sagst du es auch weiter? Nutzt du die Möglichkeiten, wenn ein Freund oder eine Kollegin krank ist oder in Not ist, zu sagen, ey, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Und wenn du möchtest, bete ich die nächsten Wochen mal für dich. Darf ich dir vielleicht mal was von diesem Jesus erzählen? Das war der Unterschied. Wie wird unsere Kirche aussehen, wenn wir das miteinander leben? Wenn wir in diesem Bewusstsein leben, als Könige, Priester und Propheten unterwegs zu sein? Wir schauen uns ja häufig mit unseren natürlichen Augen an und reduzieren uns, auch in der Kirche, auf das, was wir in der Vergangenheit mal gemacht haben, wo wir mal was Doofes gesagt haben, wo wir uns mal blöd verhalten haben. Oder wir schauen auf das, wie wir reduzieren Menschen auf den Besitz oder auf die Bildung. All das, was man von außen so sieht. Anstatt uns zu sehen, als gemeinsam auf dieser Stufe Könige, Priester und Propheten zu sein. Das in dem anderen zu sehen. Als erstes das in dem anderen zu sehen. Wir sind vom Heiligen Geist eingebaut, miteinander in dieses Gebäude. Stein an Stein. Und ich suche mir nicht aus, wer rechts und links neben mir steht. Weil ich bin passiv in diesem Moment. Das Bauen, das macht mich ein anderer, das macht der Heilige Geist. Und wenn ich noch Ecken und Kanten habe, dann ist es die Aufgabe Gottes, diese Ecken und Kanten abzuschleifen, damit es ein gutes Bauwerk wird. Darin wollen wir uns gegenseitig ermutigen und anfeuern. Und das ist die Einladung auch am Ende meiner Predigt, wenn ihr hier im Raum sitzt und sagt, wir gehören noch nicht in diesen Tempel Gottes, dann lade ich dich ein, dass du dein Leben Jesus übereignest. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte erstmal einladen, dass wir uns von Jesus, vom Heiligen Geist, in diesen Bau einbauen lassen. Das bedeutet, dass wir Jesus um Vergebung bitten für das, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, dass er uns unsere Schuld und Sünde vergeben darf. Und dass er uns neues Leben schenkt. Das kann man durch ein ganz einfaches Gebet zum Ausdruck bringen. Und das wollen wir jetzt tun. Ich lade euch ein, einfach eine Haltung des Gebetes einzunehmen. Und dann möchte ich fragen, ob vielleicht in diesem Raum jemand ist, der sagt, ich möchte das heute das erste Mal tun. Ich möchte Teil von diesem Tempel Gottes werden, diesem lebendigen Stein. Jesus ist der Eckstein und ich bin auch ein Stein. Und ich glaube, dass der Heilige Geist mich einbauen will in diesen Tempel. Dann lade ich dich ein, das Gebet, das ich gleich an die Wand werfe, über die PowerPoint mitzubeten. Und wenn du an deinem Handy, an deinem Laptop oder wo auch immer sitzt, lade ich dich ein, das Gebet mitzusprechen. Wir wollen das hier miteinander laut beten. Ich frage aber erstmal vorab, ist jemand da, der das heute hier im Raum zum Ausdruck bringen möchte? Ein ganz kurzes Handzeichen, das sehe nur ich im Idealfall. Und dann darfst du nach dem Gottesdienst noch kurz auf mich zukommen. Dann können wir noch miteinander ins Gespräch kommen und beten.